Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gehrs am Mikrofon und damit willkommen zu 50 Minuten kompakter Information über das, was heute wichtig war. Da ist die Lage in den USA am Tag 1 nach dem Attentat auf Donald Trump, der gleichzeitig Tag 1 des Wahlparteitags der Republikaner in Milwaukee ist. Und dieser Wahlparteitag begann heute Abend so. Tja, und damit ist Donald J. Trump also jetzt auch ganz offiziell der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Das sorgte für besagte Stimmung in der Bude. Und der es dann noch eine weitere Nachricht gab. J.D. Vance ist Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat. Wir sprechen gleich darüber und über den Auftakt des Parteitags mit unserer Korrespondentin in Milwaukee. Und wir analysieren die Lage und Stimmung in den Vereinigten Staaten mit Jeffrey Radke. Er ist Präsident des American German Instituts an der Johns Hopkins Universität in Washington. Dann ist da dieser Paukenschlag von Brüssel heute Abend. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagiert mit einer Boykottentscheidung auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Viktor Orban in der Ukraine-Politik. An den informellen EU-Ministertreffen, die im zweiten Halbjahr in Ungarn stattfinden, werden keine EU-Kommissare teilnehmen. Innenpolitisch steckt die Ampel weiter in Nöten. Immer noch klaffen Milliardenlöcher im Bundeshaushalt für das nächste Jahr. Und wir haben die Bahn. Heute begann mit der Generalsanierung der Strecke Frankfurt-Mannheim fast schon eine neue Ära. Wieso und warum? Auch dazu mehr. Zunächst aber nach Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, der einer der umkämpften Staaten im Rennen um das Amt des US-Präsidenten ist. Ein Swing State also, in dem mal die Demokraten, mal die Republikaner die Nase vorn haben. Und damit dieses Mal die Republikaner vorliegen, wurde eben ihr Wahlparteitag nach Wisconsin gelegt. Das aber ist seit gestern, seit dem Attentat auf Trump, eher zur Nebensache geworden. Was zählt, ist, wie Donald Trump auf diesen Parteitag auftritt und wie er die Krönungsmesse zelebrieren wird. Doch Simon, in Milwaukee vor Ort, die Formalie, Frau Simon, ist schon erledigt. Donald Trump ist nominiert.
Er ist nominiert und es war wirklich eine Formalie. Die Delegierten haben im traditionellen Roll Call ihre Stimmen abgegeben, aber es war vollkommen klar, dass Donald Trump uneingeschränkt hier der Kandidat ist. Er ist bis jetzt noch nicht aufgetreten. Das ist üblich so bei Parteitagen. Eigentlich ist seine Stunde erst am Donnerstagabend. Aber viele hatten gemunkelt, dass er vorher vielleicht doch sich kurz sehen lässt. Vielleicht passiert das heute noch.
Dann gab es aber noch eine echte News. J.D. Vance ist Donald Trumps Mann für das Amt des Vizepräsidenten. Und damit kürt Trump einen scharfen Kritiker von ihm, der zumindest mal ein Kritiker war, nun zum Vizepräsidentschaftskandidaten. Warum macht er das?
Ja, das ist alles so interessant wie auch die Biografie von J.D. Vance. Sie sagten es, ein Kritiker, der hat Donald Trump vor 8 Jahren Amerikas Hitler genannt und kulturelles Heroin. J.D. Vance ist vielleicht auch manchen in Deutschland bekannt als Autor von Hillbilly Elegy, der erstmals damit vielen Amerikanern, aber auch Menschen im Ausland verständlich machte, warum Menschen hier diese besondere Art des Trumpismus von Make America Great Again gut finden und Trump bedingungslos unterstützen. Aber J.D. Vance hat sich geändert. Er ist 22 in den Wahlkampf um einen Senatssitz in Ohio eingetreten und er war so trumpig, wie es nur irgendwie geht. Völlig gewandelt. Ich war damals im Wahlkampf auf vielen seiner Veranstaltungen. Die Leute waren anfangs ein bisschen skeptisch, die Republikaner, ob er auch wirklich nah genug an der Art von Trumps Make America Great Again Trumpismus dran ist. Und nach den Veranstaltungen habe ich eigentlich nur gehört, ja, das ist unser Mann. Er kommt aus dem Rust Belt Staat Ohio. Rust Belt sind die Staaten mit viel früher und heute noch industrieller Produktion. Und diese Staaten sind ganz wichtig. Die muss ein Kandidat gewinnen. Und das ist das Kalkül auch von Donald Trump, dass er mit einem Kandidaten aus Ohio auch Stimmen in Michigan, auch Stimmen in Pennsylvania, vielleicht auch in Wisconsin gewinnen kann und natürlich in Ohio. Außerdem ist eben J.D. Vance loyal, wirklich wie kaum einer im Senat, der eher für softere Töne auch bei den Republikanern bekannt ist, ist er sehr Trump-mäßig aufgetreten, hat ihn bei jeder Gelegenheit verteidigt, hat auch nach dem Attentat als erster gepostet, dass es die Demokraten und ihre, Zitat, Hetze seien, die schuld seien an diesem Attentat. Und er ist ein enger Freund auch von Don Jr., dem Sohn von Donald Trump. Das hat sicher auch nicht geschadet. Neben all dem ist aber eben auch ein sehr intelligenter Mann, der ein Vermögen gemacht hat in der Finanzbranche, aber eben aus ganz kleinen und schwierigen Verhältnissen kommt und deswegen auch die Sprache vieler Trump-Anhänger spricht.
So viel zu J.D. Vance. Nun hat Donald Trump heute auch noch eine Änderung seiner Rede angekündigt, die Donnerstag gehalten wird. Er hat gesagt, er hätte eine extrem harte Abrechnung mit Biden, die aber sei jetzt im Papierkorb gelandet, um es salopp zu sagen. Was kommt dann am Donnerstag auf das Auditorium zu, auf dem Parteitag?
Ich bin gespannt. Ich nehme an, er wird das durchhalten und eine andere Rede halten als die, die er vorhatte, die Biden frontal, den Präsidenten frontal angegriffen hätte, die Demokraten, in der Art, wie wir es kennen von Donald Trump. Aber seit gestern Morgen ist da ein anderer Ton in den Äußerungen von Donald Trump. Da kommt ganz oft das Wort Frieden und Zusammenkommen und Amerika vereinen vor. Das hat er in mehreren Interviews jetzt auch gesagt, dass er das versuchen will. Besonders interessant, weil das ja das Motto war, unter dem Joe Biden vor 4 Jahren angetreten ist, was ihm aber als Präsident nicht gelungen ist. Das Land ist heute verhärteter in seinen Fronten, als es früher war. Warum macht Donald Trump das? Es geht meines Erachtens um die Wähler in der Mitte, um die Wähler, die eben nicht seine Trump-Maga-Basis sind und ihn ohnehin wählen werden, sondern diejenigen, die vielleicht bis jetzt überlegt haben, Joe Biden zu wählen, aber denen er zu alt ist, die Republikaner, die eigentlich nicht Trump wählen wollen, die Haley-Republikaner und die Leute, die mit beiden Parteien nicht so richtig was anfangen konnten. Und das ist ganz klar ein Versuch, eben diese Menschen zu erreichen. Strategen haben ihm das schon lange gesagt, dass er das versuchen sollte. Er hat es bislang nicht getan. Es wird interessant sein zu sehen, ob er es durchhält oder ob irgendwann der Donald Trump, den wir alle kennen, wieder durchbricht.
Letzte Frage noch, wenn es jetzt diesen furiosen Parteitagsauftritt gab, heißt das jetzt im Grunde, die Republikaner feiern sich selbst und damit auch schon wahrscheinlich ihren vorweggewonnenen Sieg, so weil sie sich so sicher sind in ihrer Siegeszuversicht?
Mit allen, mit denen ich gesprochen habe, aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, hatte ich den Eindruck, dass es ziemlich viel Siegessicherheit gibt. Die gab es bei vielen schon vor dem Attentat. Und ohne dass das zynisch klingt, seit dem Attentat haben sich die Chancen eher verbessert. Und möglicherweise ist auch die Wahl von J.D. Vance, noch einer wie Trump, ein Zeichen dafür, dass Donald Trump sich ziemlich sicher ist, dass er die Wahlen gewinnen wird.
Doris Simon, live aus Milwaukee in Wisconsin über den Auftakt des Wahlparteitags der Republikaner. Vielen Dank. Und die US-Wahl, die mögliche Wandlung von Donald Trump nach dem Attentat, die Folgen, die das für den Wahlkampf hat, aber auch für Joe Biden und die Demokraten. Über all das habe ich kurz vor der Sendung mit Jeffrey Radke gesprochen. Er ist Präsident des American German Institutes an der Johns Hopkins Universität in Washington. Guten Abend, Herr Radke.
Guten Abend, Herr Gerst.
Herr Radke, wie viel politisches Kapital kann Trump, der jetzt frisch nominiert ist, auch offiziell als Präsidentschaftskandidat der Republikaner, wie viel politisches Kapital kann Trump aus dem Attentat von gestern auf ihn ziehen?
Trump steht natürlich im Mittelpunkt in dieser Woche und nicht nur Opfer eines Attentats geworden ist vor ein paar Tagen. Diese ganze Woche wird um Trump gebaut und natürlich wird er sich in eine Art Opferrolle versetzen, nicht nur wegen des versuchten Attentats, was ganz schlimm und fürchterlich ist, aber auch, weil er seit Monaten, praktisch seit Jahren beklagt, er sei Opfer einer Verschwörung der demokratischen Präsident Biden und der demokratischen Partei, die alles Mögliche tun, um ihn zu verhindern. Insofern diese Art Reue und Rache spielt eine gewisse Rolle bei Trump seit langem. Und die werden wir wahrscheinlich im Laufe dieser Woche erneut sehen.
Nun hat Donald Trump aber angekündigt, dass er eine sehr kämpferische Rede, die er wohl vorbereitet hat, schon in den Papierkorb geworfen hat. Er will sich jetzt in Milwaukee möglicherweise als Versöhner präsentieren. Hier in Europa mag man das kaum glauben. Aber glauben die Wähler in den USA ihm das oder ist das Wahlkampfrhetorik?
Mal sehen. Man weiß nicht, was er sagen wird. Er weiß es selber vielleicht, aber ganz wenige außer ihm. Und wir müssen das abwarten. Es wäre auch möglich, dass für ein paar Tage Trump auf diese ganz scharfe Rhetorik verzichtet, und weil andere das für ihn tun können. Zum Beispiel der Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance, der war auch für ganz scharfe Worte bekannt. Und schon nach dem Attentat auf Trump am Wochenende hat Vance Bidens Rhetorik für diesen Attentat für schuldig gesprochen. Insofern ist es eher eine Symphonie als ein Solo bei einem Parteitag dieser Art. Und ein paar Tage Schweigen von Trump bedeutet nicht, dass er auf Versöhnung setzt in den entscheidenden Monaten dieses Wahlkampfes.
Nun hat er angekündigt, J.D. Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten zu machen. Ist das ein kluger Schachzug?
Vance ist seit Wochen im Gespräch als eins von drei oder vier möglichen Kandidaten. Er ist ein junger Mann, das dürfte eine Rolle gespielt haben. Der ist auch ein Mitstreiter von Donald Trump in den letzten Jahren, seitdem er in den Senat gewählt wurde vor ein paar Jahren, und ist also rhetorisch begabt und ist bereit, angeblich diese Rolle des sogenannten Attack Dogs zu übernehmen. Er hat schon Erfahrung in dem Sinne, und er wird das natürlich gerne und leidenschaftlich ausführen.
Blicken wir noch auf die Demokraten und auf Joe Biden in dieser Situation, Herr Radke. Im Moment sieht es ja nach einer Atempause für Joe Biden aus. Wir haben tagelang nur über seine Fitness spekuliert und darüber, ob er über einen möglichen Rückzug aus dem Wahlkampf. Aber jetzt haben wir auch noch das Gegenmodell, also einen kämpferischen Donald Trump, der die Faust ballt, als Gegenmodell zu dem etwas, tatterig wirkenden Joe Biden. Was heißt das jetzt für Joe Biden? Hat er wirklich eine Atempause oder sind das nur ein paar Tage, in denen Ruhe herrscht und dann geht das Spekulieren über Joe Biden wieder weiter?
Es ist üblich, dass während des Parteitages einer Partei die Aufmerksamkeit auf diese Partei gerichtet ist. Insofern ist es nicht überraschend, dass die nächsten paar Tage Donald Trump im Mittelpunkt stehen wird und nicht Präsident Biden. Was man auch sieht nach dem versuchten Attentat auf Donald Trump, ist das Gerede um Biden herum, ob er die Kandidatur zurückziehen sollte, ob jemand anderen die Kandidatur übernehmen sollte. Das ist verschwunden. Und man könnte meinen, dass in einer nationalen Krise, die wir jetzt haben, dass die Besonnenheit und die Erfahrung von Joe Biden einen höheren Wert hat als vor ein paar Wochen. Insofern wird er wahrscheinlich weniger Druck empfinden, die Kandidatur zurückzuziehen und den Weg jemand anderen zu überlassen.
Aber dennoch stecken die Demokraten und steckt Joe Biden in einer schwierigen Situation. Joe Biden hat immer gesagt, er sei der Einzige, der Donald Trump schlagen könne. Aber was können Joe Biden, was können die Demokraten jetzt überhaupt noch tun nach dem Attentat auf Donald Trump, der ja dasteht wie ein Held, der unschlagbar ist, der unverwundbar ist?
Niemand möchte sehen, dass ein Präsidentschaftskandidat Opfer eines Attentats wird. Insofern genießt Trump eine gewisse Sympathie und alle sind froh, dass er diesen Attentat Versuch überlebt hat. Wie lange diese Sympathie andauert, ist eine andere Frage. Also Trumps Politik und sein Programm ist höchst umstritten. Und ich würde davon ausgehen, dass nach diesem republikanischen Parteitag die Demokratische Partei erneut den Fokus auf den inhaltlichen Unterschiede. Wir kommen wahrscheinlich auf diese Unterschiede zurück, egal ob es eine Störung, eine Unterbrechung durch diesen Attentatsversuch gegeben hat. Also insofern ist das Programm oder die Strategie für diesen Wahlkampf die gleiche. Aber das birgt in sich natürlich Risiken, wie Sie gesagt haben, Herr Gers, weil Biden auch an Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten verloren hat.
Ganz kurze letzte Frage und bitte um eine kurze Antwort, Herr Radke. Das heißt, die Lage der Demokraten ist schwierig, aber nicht hoffnungslos?
Ja, also das Rennen ist immer noch knapp innerhalb der Fehlerquote, also landesweit, aber auch in vielen von den Swing States. Insofern ist das Ergebnis völlig offen, obwohl Trump knapp vorne liegt im Moment.
Soweit das Interview mit Jeffrey Radke von der vom American German Institute an der Johns Hopkins Universität in Washington. Damit nach Straßburg, wo sich in dieser Woche das neu gewählte Europaparlament, erstmals zusammenkommt und wo sich Ursula von der Leyen als neue alte Präsidentin der EU-Kommission vorstellen will. Das Parlament muss sie wählen und da passt so kurz vor ihrem Bewerbungsauftritt nun ein Paukenschlag wunderbar in von der Leyens Konzept. Ursula von der Leyen hat am Abend angekündigt, dass sie auf die Alleingänge von Viktor Orban reagieren will. Zur Erinnerung, kaum dass Orban als ungarischer Premier am 1. Juli für 6 Monate den EU-Ratsvorsitz übernommen hatte, ging er auf Reisen als Friedensstifter im Ukraine-Krieg. Aber die Reise unter anderem zu Wladimir Putin nach Moskau und dann weiter nach Peking, sie fand im Alleingang statt und ganz nebenbei präsentierte Orban damit die EU mal wieder als uneinigen Haufen, in dem jeder macht, was er will. Dafür gibt's nun die Quittung. Von der Leyen hat am Abend einen politischen Boykott Ungarns angekündigt. Caro Born mit den Einzelheiten.
Es ist ein deutliches Signal, eine Reaktion auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Es werden keine EU-Kommissare an den künftigen informellen Ministertreffen teilnehmen. Diese veranstaltet die EU-Ratspräsidentschaft derzeit Ungarn. Angesichts der jüngsten Entwicklungen am Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft, so schreibt es ein Sprecher der EU-Kommission auf X, will die Kommission lediglich ranghohe Beamte schicken. Außerdem verzichtet die Kommission auf ihren Antrittsbesuch in Ungarn, so der Sprecher weiter, ein traditioneller Termin zu Beginn jeder Ratspräsidentschaft. Zuvor hatte die EU-Kommission immer wieder erklärt, Orban habe auf seinen Reisen kein Mandat der EU, spreche nicht für die 27 Staaten.
This is not based on a mandate from the European Union. This has been made extremely clear.
Nur wenige Tage nach Beginn der Ratspräsidentschaft ist der ungarische Ministerpräsident Orban nach Moskau gereist und hat dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Orban nannte es eine Friedensmission. Kurze Videoclips über seine Reisen waren mit dem Logo der ungarischen Ratspräsidentschaft versehen. Später reiste Orban nach Peking zu einem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und in den USA führte er ein Gespräch mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump. Die Reisen hatten in der EU für Empörung gesorgt, insbesondere das Treffen mit Putin. In Brüssel wies man darauf hin, dass Putin mit Sanktionen belegt sei, denen auch Orban zugestimmt habe und dass die offizielle Linie laute, dass Putin der Aggressor sei. Dementsprechend müsse man den Kreml-Chef behandeln, so der Auswärtige Dienst der EU. Schweden hat bereits angekündigt, zu den informellen Ministertreffen in Budapest keine Minister zu schicken, sondern nur auf Beamtenebene teilzunehmen. Diesem Beispiel folgten Finnland, Polen und die baltischen Staaten. Ob er zu einem Treffen nach Ungarn fahre, wurde der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen in Brüssel gefragt.
Ich schaue mir das sehr genau an und ich habe ja auch mitgekriegt, dass einige Kollegen und Kolleginnen keine Zeit haben, dahin zu gehen. Und das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie die künftige Ratspräsidentschaft Ungarns läuft. Aber die ersten Eindrücke, die wir da bekommen durften mit seltsamen Reisezielen, weckt schon Zweifel.
Der EU-Agrarministerrat findet Anfang September in Budapest statt. Wenig später, Mitte September, veranstaltet die ungarische Ratspräsidentschaft das informelle Treffen der Finanzminister. Der deutsche Minister Christian Lindner, FDP, erweckt ebenfalls eine Absage.
Das ist noch nicht abschließend geklärt, allerdings fällt das genau in die Haushaltswoche, die Einbringung des Bundeshaushalts. Und traditionell hält da der Bundesfinanzminister natürlich auch eine Einbringungsrede und wird am Freitag auch im Parlament sprechen. Deshalb ist das alleine logistisch gegenwärtig noch nicht abgesichert.
Ungarns Regierung hat auf den Boykott der Kommission bereits reagiert. Europaminister Janusz Boka beschwerte sich, dass die EU-Kommission bei der Auswahl, mit wem sie zusammenarbeite, keine Rosinenpickerei betreiben dürfe.
Paukenschlag in der EU. Die Kommission und einige EU-Staaten wollen Ungarn boykottieren und damit einen Denkzettel an Viktor Orbán austeilen, Caroline Born berichtete. Zurück nach Deutschland. Nimmt man nur die nackten Zahlen, dann sieht es nach einem Erfolg aus. 8.300 unerlaubte Einreiseversuche wurden durch die festen Grenzkontrollen festgestellt, die eine Woche vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft eben für die Dauer dieses Turniers eingeführt worden waren. Nun sind sie ausgelaufen und prompt beginnt die Debatte darüber, warum das nicht fortgesetzt wird. Markus Söder hat die Debatte angestoßen, die aber so einfach auch wieder nicht zu führen ist. Aus Berlin Katharina Hamberger.
1.112 vollstreckte Haftbefehle, rund 8.300 unerlaubte Einreisen, die registriert wurden und über 100 Hooligans, die davon abgehalten werden konnten, ins Land zu kommen. Das ist die vorläufige Bilanz des Innenministeriums zu den vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Grenzübergängen aufgrund der Sicherheitslage während der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Sie laufen noch bis zum 19. Juli. Danach sollen sie in Teilen wieder aufgehoben werden, zumindest an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Stattdessen setzt man dort dann auf Schleierfahndung, also Personenkontrollen im Grenzgebiet. Das kündigte Innenministerin Nancy Faeser, SPD, am Wochenende an. An der deutsch-französischen Grenze soll es hingegen weiter Kontrollen vor und während der Olympischen Spiele geben. Bis wann diese stattfinden sollen, wird laut Innenministerium erst bekannt gegeben werden, wenn sie auch bei der Europäischen Union notifiziert worden sind. Denn Binnengrenzkontrollen können innerhalb des Schengen-Raums nicht ohne Anlass eingeführt werden, nämlich nur dann, wenn es eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit gibt und auch immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Für europarechtlich vertretbar hält das Innenministerium deshalb die weitere Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz.
Zur Begrenzung der irregulären Migration und Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Und haben wir sehr hohe Zahlen an unerlaubten Einreisen, die wir verhindern konnten, und an Schleusern, die an diesen Migrationsrouten festgenommen worden sind.
So Maximilian Kall, Sprecher des Innenministeriums. Angemeldet hat Deutschland die Grenzkontrollen an den Übergängen zur Schweiz, zur Tschechischen Republik und zu Polen bis zum 15. Dezember dieses Jahres. Auch die Kontrollen an drei Grenzübergängen zwischen Österreich und Deutschland werden aufrechterhalten, zunächst bis November dieses Jahres. Sie bestehen allerdings schon seit 2015 und wurden seitdem immer wieder verlängert. An den anderen Binnengrenzen hingegen sieht das Innenministerium keine europarechtliche Grundlage für weitere Kontrollen, weil an den westlichen Landesgrenzen keine wesentlichen Migrationsrouten entlang liefen. Teile der Opposition sehen das anders. CDU und CSU fordern schon seit einiger Zeit, dass die Grenzkontrollen, die es während der EM gab, auch weitergeführt werden sollen. Diese hätten einen Riesenschutz für Deutschland gebracht, meint Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender im ZDF.
Mit unglaublich vielen Fällen, die aufgegriffen wurden, auch Schleusern. Das ist ein schwerer Schaden. Sollte Frau Faeser das tatsächlich machen, wäre das ein Rückfall und auch ein Bruch des Versprechens des Bundeskanzlers, den Schutz Deutschlands voranzubringen.
So Söder. Aber es ist nicht nur die Opposition, die sich für weitreichende Grenzkontrollen ausspricht. Auch der Ampelkoalitionspartner FDP fordert dies. Der Generalsekretär der Partei, Bijan Cizeray, meinte am Wochenende im Spiegel, die dauerhaften Kontrollen seien eine Notwendigkeit, um irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen. Die Innenministerin setzt dem entgegen, wer zu Nachbarstaaten wie den Niederlanden oder Dänemark weiter Grenzkontrollen fordere, müsse auch die gravierenden Folgen für Pendler, Reisende, Handel und Wirtschaft rechtfertigen und begründen können, wie dies mit europäischem Recht in Einklang stehen soll, so Sozialdemokratin Faeser. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht dauerhafte Grenzkontrollen skeptisch. Unter anderem, weil die Bundespolizei das personell wohl schon nicht stemmen könnte.
Wir brauchen moderne, flexible, intelligente Grenzkontrollen mit Drohnen und Kameratechnik, um personalschonend zu arbeiten. Der Bundespolizei fehlen aber heute schon 500 Millionen. Und daher ist es unbedingt wichtig, ein Sondervermögen innere Sicherheit noch dieses Jahr einzuführen,
fordert Andreas Roskopf, Vorsitzender des Bundespolizeibezirks der Gewerkschaft der Polizei im ZDF.
Katharina Hamburger berichtete. Und wir bleiben in Berlin. Es war am vorletzten Freitag, als die Ampel weißen Rauch aufsteigen ließ. Nach wochenlangem Gezerre war der Streit um den nächsten Bundeshaushalt fürs Erste beendet, dachte man. Denn man hatte sich auf einen Entwurf geeinigt. Doch der weiße Rauch hat sich längst verzogen. Denn wie man das Zahlenwerk der Ampel auch dreht und wendet, es fehlen immer noch etliche Milliarden. Und das zwei Tage bevor das Kabinett den Haushalt auch ganz formell auf den Weg bringt. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Zumindest auf dem Papier steht jetzt der Haushalt 2025, auf den sich die Ampelspitzen nach mühsamen und zähen Verhandlungen verständigt hatten. Aus Regierungskreisen wurde dazu heute bestätigt, dass der Etat im kommenden Jahr 480,6 Milliarden Euro umfassen soll. Die zulässige Neuverschuldung wird bei Einhaltung der Schuldenbremse bei 43,8 Milliarden liegen. Die Investitionen sollen laut Entwurf mit 78 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreichen. Allerdings sind darin auch 12 Milliarden für das sogenannte Generationenkapital enthalten, aus dem ab den 30er Jahren ein Bundeszuschuss zur Rentenkasse finanziert werden soll. Insgesamt aber zeigt sich Finanzminister Christian Lindner, FDP, gegenüber dem Deutschlandfunk mit dem Etatentwurf für 2025 zufrieden.
Wir haben eine Einigung im Kabinett über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Es ist allerdings noch viel Arbeit zu tun bis zum tatsächlichen Gesetzesbeschluss Ende des Jahres. Viele Zahlen werden noch aktualisiert. Es kommt eine Herbstprojektion. Wir werden die genauen Zahlen für das steuerliche Existenzminimum erst noch im Herbst erfahren.
Zudem hatten sich Lindner, Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auf ein paar legale Buchungstricks verständigt, um bestehende Haushaltslöcher schließen zu können. So werden künftig Verluste bei Staatsanleihen zeitlich gestreckt verbucht. Ökonomen fordern dies schon seit langem. Das allein bringt dem Bund aber im kommenden Jahr 9 Milliarden Euro an Einsparungen. Nicht ganz unstrittig ist wiederum das Vorhaben, Kredite an die Bahn sowie die Autobahn GmbH in Höhe von 8 Milliarden Euro weiterzureichen. Der Vorteil den finanziellen Transaktionen steht ein Gegenwert gegenüber. Die 8 Milliarden müssen damit nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Doch ob das zulässig ist, müsse noch geprüft werden, betont auch der Finanzminister gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wir haben eine globale Minderausgabe, die um etwa 8 Milliarden Euro zu hoch ist. Das muss geschlossen werden. Das Kanzleramt hat hier Vorschläge unterbreitet. Die müssen aber erst auf Wirtschaftlichkeit und auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werden. Klar ist, dass wir keinerlei Risiken eingehen können. Wenn die Prüfung hoffentlich erfolgreich ist, dann haben wir an dem Punkt bereits die Arbeit abgeschlossen. Falls es Zweifel gibt, ist weitere Arbeit zu leisten. Dann kommt es zu weiteren Umschichtungen.
Mit anderen Worten, das ganze Paket, auf das sich die Ampelspitzen mühsam geeinigt hatten, müsste dann wohl wieder aufgeschnürt werden. Mit dem Etat 2025 wird das Kabinett auch die mittelfristige Finanzplanung beschließen. Und da zeichnet sich für 2028 bereits eine Lücke von insgesamt 39 Milliarden Euro ab. Wobei allein 28 Milliarden auf den Verteidigungshaushalt entfallen, der nach dem Ausschöpfen des Sondervermögens komplett aus dem Bundesetat finanziert werden soll. Am kommenden Mittwoch sollen vom Kabinett zudem die Eckwerte für das umfangreiche Wachstumspaket sowie der Nachtragshaushalt 2024 beschlossen werden. Weil die Konjunktur schlechter läuft als ursprünglich erwartet, darf der Bund rund 12 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden in diesem Jahr aufnehmen. Die Nettokreditaufnahme liegt damit aber bei 50,3 Milliarden Euro. Das ist, abgesehen von den Corona-Jahren 2020 bis 2022, ein neuer Rekordwert.
Jörg Münchenberg berichtete über den aktuellen Stand in Sachen Haushalt 2025. Und trotz aller Haushaltsnöte, die deutschen Obstbauern und Winzer können nach den Frostschäden vom späten Frühjahr auf Hilfe hoffen. Matthias Reiche.
Vergangene Woche hatte die EU-Kommission insgesamt 77 Millionen Euro Soforthilfen für Landwirte in Österreich, Tschechien, Polen und Portugal angekündigt. Aber auch in Deutschland haben die Obst- und Weinbauern durch den Spätfrost massive Schäden erlitten, beispielsweise in Sachsen und Bayern. Eine Kaltwetterfront mache ja bekanntlich nicht am Grenzübergang kalt, wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Rande der heutigen Sitzung des EU-Agrarministerrates in Brüssel erklärte.
Was ich nicht verstehe und was unsere Landwirte nicht verstehen. Auf der anderen Seite der Grenze, auf der deutschen Seite, im Süden Deutschlands, im Osten Deutschlands, haben wir im Obstbau und im Weinbau ebenfalls Frostschäden massivster Art. Und es ist nicht so richtig einleuchtend, dass das genau an der Grenze enden soll. Ich hoffe, dass die Kommission hier auch entsprechend tätig wird und uns Krisenhilfe zuteilwerden lässt. Wir brauchen das ganz dringend.
Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums summierten sich die Schäden in Deutschland auf mindestens 210 bis 255 Millionen Euro. So würden je nach Betroffenheit der einzelnen Regionen im Obstanbau Ertragsausfälle zwischen 20 bis 100% erwartet. Ähnlich sehe es auch im Weinanbau aus, auch wenn eine genaue Schadensermittlung erst nach der Weinlese möglich ist. Die EU-Kommission hat sich zu den Forderungen des deutschen Landwirtschaftsministers bisher noch nicht geäußert.
Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas ist heute zurückgetreten, um nach Brüssel zu gehen. Julia Weschenbach.
Der Rücktritt kommt nicht unerwartet. Die bisherige estnische Ministerpräsidentin ist designierte Außenbeauftragte der EU. Das Rücktrittspapier reichte Kaja Kallas bei dem estnischen Präsidenten Ala Karis ein. Ihre liberale Reformpartei will mit zwei weiteren Parteien weiterregieren. Bis die neue Regierung offiziell im Amt ist, bleibt Kallas aber Regierungschefin. Das könnte Anfang August der Fall sein. Kallas ist seit 2021 Ministerpräsidentin. Die Estin gehört zu den schärfsten Kritikerinnen Putins und vehementesten Unterstützerinnen der Ukraine. Wegen ihres Engagements steht sie auf einer Fahndungsliste Moskaus und ist immer wieder Ziel von Desinformationskampagnen. In diesem Sommer wird die 47-Jährige auch ihr Amt als Chefin der Reformpartei niederlegen. Kallas Nachfolger an der Regierungsspitze soll Umweltminister Kristen Michal werden. Der 48-jährige Anwalt und Reserveoffizier ist seit fast drei Jahrzehnten Mitglied der Reformpartei. Er gilt als ehrgeizig und strukturiert, mit einem stärkeren Fokus auf Innenpolitik, als Kallas ihn hatte.
In Frankreich stimmt die Stimmung nicht mehr, und zwar im Linksbündnis, das die letzte Parlamentswahl gewonnen hat. Jetzt könnte das Bündnis sogar zerbrechen. Caroline Düller.
Am Abend hatte ein Teil der im Bündnis vertretenen Parteien, darunter der Parti Socialiste und die französischen Grünen, eine Kandidatin aus der Zivilgesellschaft benannt, allerdings ohne einen Namen zu nennen. Nach Informationen des Senders France Télévisions soll es sich um Laurence Thubiana handeln. Thubiana ist Wirtschaftswissenschaftlerin und war Botschafterin Frankreichs bei der Pariser Klimakonferenz 2015. Man habe der linkspopulistischen LFI den Vorschlag unterbreitet, hieß es am Montagabend in einer Mitteilung der Sozialisten. Und man wünsche sich eine sofortige Wiederaufnahme der Diskussionen. Die linkspopulistische LFI hatte eine Kandidatur aus der Zivilgesellschaft zuvor aber abgelehnt. Ein solcher Kandidat bringe keine Garantie für eine Umsetzung des Programms, mit dem das Linksbündnis bei den Wahlen angetreten war, so die Partei. Damit verhärten sich die Fronten, vor allem zwischen LFI und den Sozialisten. Denn bereits am Wochenende hatten die Sozialisten den Vorschlag für eine LFI-nahe Kandidatin für das Amt der Regierungschefin abgelehnt. Als Reaktion darauf kündigte LFI am Montagabend an, sich vorerst aus den Debatten um eine mögliche Regierungsbildung von links zurückzuziehen. Und erst wieder einzusteigen, wenn man sich auf einen Kandidaten für ein anderes Amt geeinigt habe, nämlich das des Parlamentspräsidenten, der am Donnerstag gewählt wird. Das bedeutet noch keinen Bruch des Linksbündnisses, aber die Spannungen steigen, vor allem zwischen LFI und den Sozialisten. Und sie drohen zur Zerreißprobe zu werden.
Das umstrittene neue Klimaschutzgesetz kann in Kraft treten. Der Bundespräsident hat wochenlang geprüft und es nun ausgefertigt. Christina Nagel.
Das Ergebnis der Prüfung wird kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht, so wörtlich, keine evidente Verfassungswidrigkeit. Die zentrale Frage war, ob die Änderungen des Klimaschutzgesetzes den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2021 entsprechen. Die Richter hatten die Politik damals verpflichtet, mehr für den Klimaschutz zu tun, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Aus Sicht von Klimaschützern und Umweltorganisationen ist das Gegenteil der Fall. Durch die Reform würden bestehende Klimaschutzmaßnahmen weiter aufgeweicht. Vor allem, weil künftig nicht mehr einzelne Ministerien für die Nichterfüllung konkreter Klimaziele in die Pflicht genommen werden und aktiv gegensteuern müssen. Stattdessen wird es eine Gesamtbetrachtung über alle Sektoren hinweg geben. Als Profiteur der Neuregelung gilt das Verkehrsministerium. Die Deutsche Umwelthilfe will vor Gericht ziehen, sobald das Gesetz in Kraft ist. Eine entsprechende Klageschrift sei bereits fertig.
Die Börse kannte heute nur ein Thema. Es war das Attentat auf Donald Trump. Heidi Radwilas.
Das Attentat auf den US-amerikanischen Präsidentschaftsanwärter Donald Trump war heute das Gesprächsthema an den Börsen. Auf den US-amerikanischen Finanzmarkt soll es heute aber zunächst wenig Einfluss gehabt haben. Dort prägte die Hoffnung auf eine baldige Senkung der Leitzinsen in den USA den Markt. An europäischen Finanzmärkten machte sich dagegen Verunsicherung breit. Mehr Investoren halten einen neuerlichen Wahlsieg Trumps jetzt für wahrscheinlicher als zuvor. Man versucht sich zu sortieren, zu analysieren, wie sich ein möglicher Wahlsieg Trumps auf die deutsche Wirtschaft auswirken könnte. Viele halten mehr Protektionismus in den USA für wahrscheinlich, was schlecht wäre für deutsche bzw. europäische Exportunternehmen. Die wichtigsten deutschen Aktienindizes schlossen heute deutlich im Minus. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 verlor 1,1%, der deutsche Aktienindex 0,8%. Er ging bei 18.591 Punkten aus dem Handel. Auch dass es der Rüstungshersteller Rheinmetall heute mit einem Plus von 1,3% in einem ansonsten schwachen Markt an die DAX-Spitze geschafft hat, erklärten manche Analysten mit der Sorge um Trumps Vorstellungen zur künftigen Rolle der USA in der NATO. Schlechte Nachrichten für deutsche Unternehmen kamen aber auch aus China, einem der wichtigsten Handelspartner der Deutschen. Die chinesische Wirtschaft wächst geringer als erwartet. Gleichzeitig machen chinesische Unternehmen den Deutschen zunehmend Konkurrenz. Nicht nur bei E-Autos.
Heidi Radwilas mit dem Börsenüberblick. Flickschusterei mal hier, mal dort, das ist passé. Dafür gibt's jetzt gezielte Mammutsanierungen mit Reparaturen aus einem Guss, die allerdings zu monatelangen Streckensperrungen führen. So will die Deutsche Bahn ihr marodes Schienennetz von nun an auf Vordermann bringen. Startschuss war heute das für dieses neue Vorgehen, das gerade die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. 70 Kilometer lang, 300 Züge am Tag verkehren da normalerweise. Nun wird diese Strecke saniert. Gleise, Weichen, Signale, Oberleitung, Stellwerke, alles wird in den 5 Monaten bis Weihnachten neu gemacht. Jimbok Nitschaks.
Mitte Juni, Ortstermin irgendwo zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Achtung. 300 Züge rauschen pro Tag über die Riedbahn.
Also Sie sehen, wie eng die Verhältnisse hier sind. Also Oberleitung wird abgebaut, das Gleis rechts wird abgebaut. Und damit hier, ja, sagen wir mal, die Baumaschinen rollen dann ab dem 15. Juli auch hier oben.
Wolfgang Weinhold leitet das Projekt Generalsanierung bei der Bahn. Er führt die vielen Journalisten an diesem Tag über die Baustelle. Schon seit Monaten laufen hier die Vorbereitungen für das wohl wichtigste Bauprojekt des Konzerns der letzten Jahrzehnte. Denn anstatt die marode Strecke Stück für Stück zu erneuern und immer wieder dafür zu sperren, soll es diesmal ganz anders laufen.
Die Konzeptidee ist, während sehr kurzer Zeit in einer Totalsperrung möglichst viel, idealerweise alles das, was notwendig ist für die nächsten Jahre, aufzubauen. Das heißt, das, was normalerweise über 7, 8, 10 Jahre verteilt gewesen wäre, jetzt in einer kurzen Zeit zu machen, in diesem Fall 5 Monaten.
Denn zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll die Generalsanierung der rund 70 Kilometer langen Riedbahn abgeschlossen sein. Und Störungen und Verspätungen zumindest auf diesem Stück des Bahnnetzes der Vergangenheit angehören. Ist das zu schaffen? Frage an den Bundesverkehrsminister.
Es spricht alles dafür, dass das gelingt,
sagt FDP-Politiker Volker Wissing und spricht sich damit wohl auch selbst ein bisschen Mut zu. Denn er hat das Projekt Generalsanierung zur Chefsache erklärt, verspricht den Bürgerinnen und Bürgern eine wieder pünktliche Bahn, spätestens 2030, wenn die 40 wichtigsten Streckenabschnitte nach dem Vorbild der Riedbahn komplett saniert sein sollen. Hängt Wissings politisches Schicksal also an 70 Kilometern Schiene?
Wir haben das nicht einfach der Bahn überlassen, sondern wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir haben auch mit den ganzen Stakeholdern der Bauindustrie und den Verbänden und allen, die sich für die Schiene einsetzen, intensiv darüber gesprochen. Und wir haben einen großen Konsens herbeigeführt. Alle sagen, das ist das richtige Konzept.
Doch es gibt auch skeptische Stimmen, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft. Sie vermisst langfristige finanzielle Zusagen aus der Politik. René Hagemann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie.
Wir erwarten ja von der Bahn, dass sie uns relativ klar voraussagt, was in welchem Jahr gemacht wird, welche Mengen ausgeschrieben werden, die wir dann verbauen sollen, damit wir uns eben darauf einrichten können. Das kann die Bahn natürlich auch nicht machen, wenn sie nicht entsprechend die Finanzierung gesichert hat.
Volker Wissing sieht darin kein Problem. Er verweist darauf, dass bis 2029 für die Bahn zusätzlich 30 Milliarden Euro in die mittelfristige Finanzplanung des Bundes eingestellt wurden. Die Sanierung der Riedbahn sei ohnehin gesichert. Sie wird rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Nun muss sich nur noch in der Praxis beweisen, ob das Modell der Generalsanierung wirklich funktioniert, inklusive Umleitungen und Schienenersatzverkehr. Bis Dezember kommen auf Bahnreisende wohl noch einmal harte Zeiten zu.
Vollsperrung statt Flickschusterei. Die Bahn fährt ab heute eine neue Strategie bei der Erneuerung des Schienennetzes, Jim Bob Nikschas berichtete. Tatsächlich hinkt Deutschland, was Ausbau und Erhalt der Gleise betrifft, im europäischen Vergleich weit hinterher. Dieter Nürnberger mit Einzelheiten.
Luxemburg gibt 512 Euro im Jahr pro Einwohner für die Schieneninfrastruktur aus. In der heute veröffentlichten Rangliste der Allianz pro Schiene liegt das kleine Land damit auf Platz 1, gefolgt von der Schweiz mit 477 Euro pro Kopf. Und hierzulande waren es 2023 gerade einmal 115 Euro. Unter 14 Ländern erreicht Deutschland somit lediglich Platz 10. In der Berechnung werden die gesamtstaatlichen Ausgaben in die Schiene auf die Bevölkerungszahl heruntergerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Deutschland somit nur eine Seitenbewegung von 114 auf 115 Euro. Kein Durchbruch, sagt Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, besonders wenn die relativ hohe Preissteigerung von rund 6% im vergangenen Jahr mit einfließe.
Im vergangenen Jahr sind die Baupreise deutlich gestiegen. Und das gilt natürlich auch für die Preise im Bahnbau. Real also hat der Bund 2023 pro Kopf nicht stärker in die Schieneninfrastruktur investiert.
Und dennoch sieht die Allianz pro Schiene eine Art Trendwende. Denn seit 3 Jahren, das zeigen die Zahlen, werde hierzulande mehr Geld für die Schiene als für die Straße ausgegeben. Eine leichte Prioritätenverschiebung im Etat des Bundes also, die sich aber erst im laufenden Jahr so richtig bemerkbar machen werde. Ein signifikanter Anstieg auf eine Pro-Kopf-Summe zwischen 174 und 215 Euro wird erwartet. Erhoben wurden die Zahlen von der internationalen Unternehmensberatung SCI Verkehr. Hier wird kritisiert, dass immer noch zu viele Summen in Deutschland allein in die herkömmliche Sanierung von Schienen und Anlagen verwendet werden und weniger für den notwendigen digitalen Ausbau. Es fehle beispielsweise weiterhin an Mitteln für das digitale europäische Zugsicherungssystem ETCS, SCI-Geschäftsführerin Maria Lehnen.
Das ist die Grundlage, um die Digitalisierung in jeder Weise auf der Schiene überhaupt realisieren zu können. Und in diesem Vergleich sehen Sie, wie sehr andere Länder uns voranmarschieren. Gerade die kleinen Länder in Europa haben große Fortschritte gemacht oder sind sogar fertig. Schweiz, Belgien, Dänemark sind die Musterländer.
Den Gesamtinvestitionsstau im Bereich Schiene beziffert die Allianz pro Schiene auf inzwischen 92 Milliarden Euro. Und damit nicht jedes Jahr in den Etatverhandlungen um Zuwächse neu gerungen werden müsse, sollte eine Verstetigung der Mittel erfolgen, etwa durch eine längerfristige Fondslösung. Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene.
In Österreich gibt es das für 6 Jahre und in der Schweiz sogar noch deutlich länger für 12 Jahre. Aus unserer Sicht sollte sich künftig Deutschland an diesen Erfolgsmodellen orientieren. Wir favorisieren für Deutschland ganz klar eine Fondslösung für die Finanzierung der Schieneninfrastruktur nach Schweizer Vorbild. Und so hat es ja auch schon die Beschleunigungskommission Schiene in ihrem Abschlussbericht Ende 2022 empfohlen.
Deutschland habe also begonnen, umzusteuern. Aber um die Pro-Kopf-Investitionssummen anderer Länder zu erreichen, sei es noch ein weiter Weg. Es brauche mehr Geld, eine Neuaufstellung bei der Finanzierung und eine bessere Schwerpunktsetzung, damit man in Deutschland nicht den notwendigen digitalen Anschluss in der Schieneninfrastruktur verpasse.
Dieter Nürnberger berichtete, und es geht auf 23.54 Uhr zu, Zeit für die Presseschau. Andreas Diehl hat die Zeitungskommentare ausgewertet und Katja Franke trägt sie vor.
In vielen Kommentaren geht es um die Folgen des versuchten Anschlags auf den früheren US-Präsidenten Trump. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt, der Parteitag der Republikaner in Milwaukee könnte eine vorgezogene Krönungsmesse werden. Nach der Prozesskaskade gegen Trump und in einem immer vergifteteren Klima zwischen dem demokratischen und republikanischen Lager kann der selbsterklärte Amerika-Retter nun für seine Millionen Anhänger zum Messias aufsteigen. Die Rheinzeitung aus Koblenz erläutert, statt wie bei seiner Antrittsrede als Präsident die Gefahr eines amerikanischen Blutbads zu beschwören, will er seine für Donnerstag geplante Rede zur Annahme der Nominierung für den Imagewandel nutzen. Das mag an Trumps sektenähnlicher Basis funktionieren. Die Amerikaner insgesamt müssten einem kollektiven Gedächtnisverlust verfallen sein, wenn sie die mit Gewaltfantasien gespickte Hetze des Kandidaten vergessen haben. Die westfälischen Nachrichten aus Münster kommentieren, dass Donald Trump nach dem Attentat plötzlich als Versöhner auftreten will, wäre schön. Doch sein Vorstoß zur Einheit trägt den Beigeschmack der Wahlkampfrhetorik. Gerade Trump hat einen auf Ressentiments basierenden Wahlkampf in den USA salonfähig gemacht. Der Riss durch das gespaltene Land, in dem Verschwörungstheorien nicht nur in abseitigen Netzbeiträgen, sondern auch in der offiziellen Politrhetorik immer stärker die Fakten verdrängen, dürfte noch tiefer werden. Die Leipziger Volkszeitung sieht Präsident Biden in einer Zwickmühle. Biden, der mit dem Rücken zur Wand steht, wollte auf Angriffsmodus schalten. Nun muss er eine heikle Balance finden. Einerseits muss er den Staatsmann in einer Krise geben, andererseits muss er weiterhin Wahlkampf führen gegen einen Kontrahenten, dessen Chancen nun noch einmal gestiegen sein dürften. Thema in der Passauer Neuen Presse ist die Generalsanierung des Schienennetzes, für die in den kommenden Jahren viele Strecken komplett gesperrt werden. Bahn- und Verkehrsminister geizen nicht mit Superlativen, da ist von Pilotprojekt, von Hochleistungsnetz, von Neustart mit einer ganz modernen und störungsfreien Infrastruktur die Rede. Was hochtrabend daherkommt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Eine Bahnstrecke wird saniert und zwar grundlegend. Ein solcher Vorgang scheint leider in Deutschland inzwischen einen gewissen Nachrichtenwert zu haben. Die Stuttgarter Zeitung kommentiert, dass man den geplagten Kunden über Monate Ersatzverkehre und Umleitungen zumutet, ist ein Offenbarungseid. Die Strecken stecken aber so tief im Sanierungsstau, dass es solche Befreiungsschläge braucht. Ob diese langfristig das Netz stabilisieren, ist fraglich. Entscheidend ist nämlich, Deutschland investiert seit vielen Jahren zu wenig in sein Schienennetz.
Soweit die Presseschau mit den Zeitungskommentaren von morgen. Katja Franke hat sie live vorgetragen. Und das waren die Informationen am Abend, sprich das Journal vor Mitternacht. Im Deutschlandfunk am Mikrofon war Theo Gehrs. Ich wünsche noch eine ruhige Nacht.